meine Rolle als Führungskraft verstehe ich als Ventilator und als Schild. Also ich bin ein Schutzschild für unsere Truppe nach außen. Der Markt, die Kunden erleben mich immer erst, wenn sie sich unseren Mitarbeitern gegenüber negativ verhalten. Dann bin ich auf dem Plan. Und auf der anderen Seite bin ich ein Riesenventilator, weil ich den Mitarbeitenden Wind unter ihre Flügel mache. Fliegen können die verdammt nochmal selber. Aber sie brauchen halt die Bestärkung und die Bekräftigung aus den selbst erlebten Unsicherheiten und die ablegen zu können. Das mündet dann in einer anderen Fehlerkultur und, und. Also ich war mit Sicherheit ganz am Anfang für die Firma ein brutaler Kulturschock. Und habe auch für sehr, sehr viele Irritationen gesorgt, weil die das durch meinen Vater ganz anders gewohnt waren und dann damit leben mussten, dass sie einen Chef haben, der denen keine Antworten gibt. Weil ich ihnen gesagt habe, wer antwortet, übernimmt Verantwortung. Und ich nehme dir diese Verantwortung in deinem Handlungsrahmen nicht ab. Also wirst du gefälligst die Antworten geben und nicht ich. Das hat sehr irritiert.
Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmensnachfolge mit System, meinem Podcast rund um den Generationswechsel. Damit du diese anspruchsvolle Herausforderung leichter meisterst, als Best-Ager-Unternehmer oder als Nachfolgerin oder Nachfolger, auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und zeige dir, welche Aspekte bei der Nachfolge relevant sind, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, die dich und dein Businessleben bereichern. Gast heute ist Gunnar Barkhorn. Er ist seit rund 25 Jahren erfolgreicher Unternehmer eines über 80-jährigen Metallhandwerksunternehmens mit 100 Mitarbeitenden in der Wesermarsch. Parallel ist er 5-Sterne-Redner und Bestseller-Autor. Traditionell, konventionell, provinziell, so beschreibt er selbst sein Unternehmen und sagt, dies sei so ziemlich der letzte Ort, wo man New Work, Agilität und vieles andere erwarten würde. Was selbst große IT-Unternehmen aus der Hauptstadt mit viel Mühe umzusetzen versuchen, ist seit über 20 Jahren Standard in seinem Unternehmen – mit seinem, wie er es nennt, Humanunternehmen. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie im Zusammenhang der Nachfolge und des Generationswechsels. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn als Unternehmer der Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Gunnar Barkhorn, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe Sie irgendwie bei auf einem der Kanäle TikTok, Insta schon vor langer Zeit entdeckt und fand Ihre Inspirationen zum Thema Führung, zeitgemäße Führung, auch in traditionellen Unternehmen, immer wieder sehr pointiert formuliert und dargestellt, wo ich dachte, ein klasse Ansatz. Von dem her freue ich mich ganz besonders, dass wir heute ins Gespräch gehen. Und auf Ihrer Webseite fand ich, dass man sich für Ihren Newsletter anmelden kann und da schreiben Sie, es geht um Leichtigkeit, Führung und Organisation. Wunderbar ist das denn, nicht zu beschreiben Leichtigkeit irgendwann, wenn du alle Hausaufgaben richtig gemacht hast, sondern als erstes. Wie machen Sie das?
Es ist eine Grundlage. Wir begegnen uns gerade im Kontext von Arbeit und Unternehmen unter so wahnsinnig viel Druckverhältnissen vom Kunden, von außen, vom Gesetzgeber, von innen, in den gelingenden und auch misslingenden Beziehungen, die wir als Arbeitsbeziehung zueinander führen. Und diese vielen Ängste und Druckverhältnisse sind eine wahnsinnige Belastung für den Erfolg. Und wenn ich in der Lage bin, alles das, was auf mich zukommt, mit einer großen Leichtigkeit zu nehmen, und es ist ein anderer Begriff als Leichtfertigkeit, und es wird gern miteinander verwechselt, ich bin ein sehr ernsthafter Mensch und trotzdem wahnsinnig leicht unterwegs, weil alles, was mich belastet, habe ich am Ende ja selber entschieden, dass es mich belasten darf. Wenn ich das erkenne, dann darf ich es auch nehmen, ein schönes rotes Schleifchen drum machen und es weglegen.
Okay,
Seit wann machen Sie das so? Wie kam es dazu?
Wow, also im Grunde genommen, solange ich schon denken kann, und dabei ist das gar nicht wahr. Aber das hat viel mit meiner Kindheit, mit meinen Eltern zu tun. Und da sind diese anderen Gedanken zu, wie gehen Menschen miteinander um? Ich bin 67er Jahrgang, also Pershing II und Kalter Krieg sind alles Dinge, die mich intensiv mitgeprägt haben. Diese gesellschaftliche Angst um einen dritten Weltkrieg, wo wir ja so weit heute auch wieder nicht von weg sind, ne? Und das hat die Leute alles so sehr belastet und wie so ein Karnickel auf die Schlange schauen lassen und damit eben handlungsunfähig gemacht. Und solche Gefühle wollte ich nicht haben. Dieses große Ellenbogengesellschaft, alle gegen alle, jeder gegen jeden, das wollte ich nicht teilen und habe dann sehr früh, auch schon als Kind, angefangen, Beziehungen zwischen Menschen anders zu sehen und anders zu handhaben, mit viel Vertrauen. Ich nenne das eher ein Zutrauen. Also erst kommt ja das Zutrauen und aus den Erfahrungen, die ich damit mache, entsteht Vertrauen. Und sehr offen in den Kontakt mit Menschen zu gehen und ein extrem positives Menschenbild zu haben, das sind die Grundideen, weil niemand ist schlecht, böse, schlimm, wie auch immer, sondern jeder handelt vor seiner eigenen Wahrnehmung im besten Sinne für sich selbst. Also er will erstmal was Gutes. Und wenn man dann feststellt, das, was er da macht, ist für mich aber doof oder schlecht, dann kann man in den Dialog gehen, aber nie unterstellen, der macht das, weil ich bin, oder er macht das, um mir zu schaden oder irgend so ein Quatsch, sondern der macht das in erster Linie für sich selbst. Und dann kann man in den Dialog gehen, was ist es da, was dir da nützt? Und kannst du den gleichen Nutzen nicht haben, ohne dass du mir auf den Füßen rumtrittst?
Ist ja für einen Familienunternehmer ein sehr offenes, ehrliches Wort. Ich erlebe immer wieder in der Begleitung der Familien mit einem Unternehmen, dass vieles ja nicht öffentlich werden darf und unterm Deckel gehalten, man spricht nicht drüber. Und noch schwieriger ist es, Interviewpartner zu finden. Sie benennen das klar. Wir haben eben schon gesprochen. Wir sind ungefähr beide noch Babyboomer. Ja, so die letzten Jahrgänge, ich bin Jahrgang 63 und unsere Eltern sind Kriegskinder. Wir haben an vielen Punkten schon auch noch die Auswirkungen des Krieges in unserer Kindheit gespürt, auch in den Familien. Ist so meine These. Wie ist das für Sie?
Beide Eltern haben natürlich dann so ihre Vorbefasstheit, ihre eigenen Narben in der Seele und ihren eigenen Selbstbehauptungstrieb. Und in dem haben meine Eltern nie einen wirklichen Match gefunden. Also die waren nie Team, was das angeht, sondern immer im Gegeneinander um ihre Selbstbehauptung. Und das war für uns als Kinder, also ich habe noch 3,5 Geschwister, also 3 volle und eine Halbschwester. Und das war für uns Kinder anstrengend, sage ich mal, so zwischen den Eltern dort zu stehen. Und was mir hilft, so offen zu sein mit allem, ist die eiserne Feststellung, dass alles, was von außen auf mich zukommt, immer erstmal nur irgendeine Wahrnehmung ist. Und ich selber bin der Souverän meiner Gedanken und Gefühle. Also ich entscheide darüber, was es mit mir macht. Und dann kann man sehr angstfrei, sehr, sehr offen sein, weil ich mit anderen eben Erfahrungen teile und das ist was Gutes. Und wenn die deswegen glauben, über mich urteilen zu müssen, dann ist das in der Regel ein Urteil über sich selbst. Es gibt so einen schönen Spruch, was Hans über Peter sagt, sagt mehr über Hans als über Peter. Und ich bin in dem Zusammenhang gerne Peter und es ist mir völlig egal, was Hans sagt.
Okay. Sie hatten schon gesagt gehabt, Sie haben Wurzeln hat es in der Kindheit und Sie haben sehr früh angefangen mit dieser Dynamik umzugehen. Was hat Ihnen dann aus den Kinderschuhen herausgewachsen geholfen, weiter in die Richtung zu wachsen? Vielleicht, was da als Samenkorn gelegt war, mit den Konflikten Ihrer Eltern in einer bestimmten Weise umzugehen. Was hat Sie selber geschult?
Bewusstes Leben und Erleben. Also wirklich feststellen, wie nützlich und hilfreich das auch für mich selber ist, die Welt aus so einem Blickwinkel zu sehen. Keine Angst zu haben in dieser Überzeugung, ich bin sowieso unangreifbar, weil ob mich jemand verletzen kann, entscheide ja ich, ob ich ihm dieses Urteil zulasse und was ich mit dessen Meinung mache. Und das macht unfassbar stark. Und aus dieser Stärke heraus entsteht eben diese Leichtigkeit, mit der ich in Beziehungen gehen kann. Also das klingt immer, als hätte das irgendeine sexuelle Note, überlege ich gerade. Aber ich habe halt keine bessere Formulierung. Aber ich gehe halt in Kontakt mit Menschen und bin dann auch emotional gesehen sehr eng dran und sehr offen für alles, was da kommt. Auch durchaus ungefiltert. Und das ist für andere aber dann plötzlich attraktiv, weil sie nicht gegen eine Wand rennen. Ich habe halt keinen Schutzpanzer, gegen den sie rennen können, sondern das findet sehr offen statt. Und das erzeugt einen echten Dialog. Diese ganze Maskentirade ist dann ganz schnell weg. Und dann ist man eben im Miteinander. Und dann kann ich auch hören und sehen, was diesen anderen Menschen beschäftigt. Und darauf ein- und damit umgehen. Und also kurzum, es sind die positiven Erfahrungen auf der Strecke, die mich eigentlich immer krasser in diese Richtung werden lassen. Also das wird immer heftiger. Also, wenn ich vor 20 Jahren schon gedacht hätte, wow, was bin ich für ein lockerer, leichtfüßiger, offener Typ. Das ist nichts im Vergleich zu heute. Also heute kann ich viel besser sehen in der Rückbetrachtung, was für Mordspakete ich damals noch mit mir rumgeschleppt habe, die ich alle schönartig gesehen, umfasst, weggestellt, brauche ich nicht mehr. Wiedersehen, nächstes Ding. Und das macht mein Leben so reich, weil ich Menschen richtig, wirklich begegne und das macht Spaß.
Sie haben eben so, das erste ist so eine Kontaktaufnahme, ne? So, und dann ist eben, Beziehung heißt, es hängt von zwei Seiten ab. Und das natürlich in der sexuellen Beziehung noch mal in einer anderen Intensität, hoffentlich. Aber wo es wirklich darum geht, zwei, die da miteinander schauen, Einfluss aufeinander haben, miteinander was entwickeln können oder eben auch miteinander kämpfen. Und es ist ja dann die Frage, in welche Richtung geht es? Und da 50% liegen bei mir. Reagiere ich nur, was der andere macht? Ich kann ja gar nicht anders. Oder bleibe ich bei mir und schaue, was passt für mich und wie gestalte ich das miteinander, so dass es konstruktiv bleibt oder wird oder wie auch immer.
Mhm. Ja, vielleicht noch als Ergänzung. Ja. Wir haben ja ein Stahlbau-, Maschinenbau-, Metallbauunternehmen mit rund 100 Leuten. Und das Klientel, nenne ich das mal, also meine Kunden für das Produkt Arbeitsplatz, und da merken Sie schon, okay, der denkt irgendwie anders, weil er sich anders ausdrückt. Also meine Kunden für das Produkt Arbeitsplatz, die haben oft ganz schwierige Bildungshistorie. Also die sind ganz oft Hauptschulabgänger und haben 9 oder 10 Jahre lang gehört, du bist nichts, du kannst nichts, du weißt nichts. Und wenn sie dann hier in diese Kultur kommen, die offen ist, die annimmt und die weiß, es gibt neben der kognitiven Intelligenz auch eine emotionale und eine Intelligenz der Hände, und dass wir alle drei Arten der Intelligenz wertschätzend annehmen können, dann erfahren sie plötzlich, was ihre eigenen Assets sind und dann wachsen die über sich hinaus. Und das ist doch ein Geschenk, zu erkennen, wie Menschen das entwickeln können, wie plötzlich ein anderes Zutrauen in sich selbst entsteht. Und dafür mache ich das. Also das ist eigentlich genau diese Energie, die mich so anfeuert.
Schön. So, das macht mich dann traurig, so wo ich denke, dass Bildung da oft nur in einer Art und Weise gesehen wird, in der kognitiven Entwicklung, und dass eben das andere so wenig geschätzt wird und gering geschätzt und so.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobeheinzler.de/newsletter. Und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Macht stets positiv und immer mit Leichtigkeit einzusetzen. Macht ist ja bei vielen, hat einen so negativen Klang und eher ist was mit Kampf und Machtmissbrauch und ganz für Menschen ungute Assoziationen und Erfahrungen. Dazu sagen, positiv und immer mit Leichtigkeit, finde ich eine wirklich sehr prägnante, tolle Formulierung.
Ich nutze da gern einen Vergleich, denn Macht an sich ist zunächst einmal wertneutral. und gleichzeitig eine voraussetzende Bedingung für Führung. Also ohne Macht keine Führung. Macht selber ist weder positiv noch negativ. Das ist wie ein sehr, sehr scharfes Messer. Ich kann damit Menschen töten. Ich kann damit aber auch Nahrung zubereiten. So, und so funktioniert Macht. Ich nehme sie lieber positiv und freue mich darüber, dass ich eine Gestaltungskraft habe, was nichts anderes als Macht ist. Und diese Macht wird mir ja von anderen zugestanden. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig im Führungsverständnis. Führung entsteht nicht durch Pommes auf der Schulter, durch ererbtes Amt oder irgend so ein Quatsch. Damit kriege ich Position, aber nicht Führung. Führung ist nach meiner Definition immer die Entscheidung anderer, mir folgen zu wollen. Und wenn ich einen positiven Nährboden für diese Entscheidung legen will, dann brauche ich ein so attraktives Angebot an Zukunft, dass die anderen sagen, hey, da, wo der hinrennt, ist cool, da will ich mit. Und sie brauchen das Zutrauen in meine Person, dass ich integer, dass ich loyal bin, dass ich also als Führungskraft gut für sie als Mensch und gut für die gesamte Gruppe bin. Und wenn sie das erkennen, also das Zukunftsbild und dieses Zutrauen, der Typ ist richtig für mich und der Typ ist richtig für die Gruppe, dann entsteht Führung und nur dann. Und das ist nie meine Entscheidung, es ist immer die Entscheidung anderer. Aber ich kann die Voraussetzungen schaffen, dass sie motiviert sind, eine solche Entscheidung zu treffen. Und dann braucht man bis an diesen Punkt überhaupt gar keine Macht. Die entsteht erst später, wenn es heißt, wie brauchen wir Disziplin in der Gruppe? Und dann brauche ich immer eine Gruppenmehrheit hinter mir, denn sonst zerstobt die Macht. Macht ist ja nur so lange wirksam, wie sie nicht eingesetzt wird. Das muss man vielleicht auch daran wissen. Ja, die Atombombe ist immer nur ein Schrecken, solange sie nicht fliegt. Danach ist sie einfach ein Entsetzen und eine ganz furchtbare Zerstörung. Aber die Macht ist danach weg. Und das muss man auch wissen.
Sie haben ja vor ungefähr 25 Jahren das Familienunternehmen übernommen. Sie haben schon gesagt, Maschinenbau, ungefähr 100 Mitarbeitende, vermute Männer und Frauen. Und ich gehe von aus, vor 25 Jahren war das ein klassischer Betrieb, noch sehr vielleicht hierarchisch, mit einem alten Verständnis von traditioneller Führung geprägt. Sie kam mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Führungspersönlichkeit, ihrem Führungsverständnis, mit neuen Ideen. Wie sind Sie es angegangen und wie lange hat der Umbau gedauert?
Ja, das wird oft gefragt. Also der Umbau, der ist schon angefangen, bevor ich da war. Und er wird nie aufhören. Insofern gibt es keinen Anfang und kein Ende. Wir sind immer auf einer Reise. Und es ist so ein bisschen blödsinnig, von den Reisestationen zu reden. Also wo bist du denn losgefahren? Nee, der Zug fährt immer. Das Leben hört nicht auf. Das ist immer da. Und wir kommen auch nie an. Wir sind in einer permanenten Entwicklung. Das ist auch so meine Haltung, was Veränderungen zum Beispiel angeht. Da bin ich ähnlich gestrickt. Veränderung ist kein Projekt. Das geht nicht irgendwo los und hört irgendwo auf. Sondern es ist immer eine Reise, auf der wir uns befinden, und zwar permanent. Los ging es für mich im Erleben damit, dass ich Mitarbeitende vorgefunden habe, die sehr mikrogemanagt durch meinen Vater, sehr hohen richtungsgebenden und antwortgebenden Anspruch an den Chef hatten. Und dann sitzt man da als Junior und denkt, Macker, bist du bescheuert? Entschuldigung, aber woher soll ich denn all das wissen? Ja, du bist hier der Fachmann von uns beiden. Was soll denn jetzt der Quatsch? So, und dann die Leute zu ermächtigen und zu befähigen und ihnen den Raum zu geben und den Rückhalt zu geben. Also meine Rolle als Führungskraft verstehe ich als Ventilator und als Schild. Also ich bin ein Schutzschild für unsere Truppe nach außen. Der Markt, die Kunden erleben mich immer erst, wenn sie sich unseren Mitarbeitern gegenüber negativ verhalten. Dann bin ich auf dem Plan. Und auf der anderen Seite bin ich ein Riesenventilator, weil ich den Mitarbeitenden Wind unter ihre Flügel mache. Fliegen können die verdammt nochmal selber. Aber sie brauchen halt die Bestärkung und die Bekräftigung aus den selbst erlebten Unsicherheiten und die ablegen zu können. Das mündet dann in einer anderen Fehlerkultur und, und. Also ich war mit Sicherheit ganz am Anfang für die Firma ein brutaler Kulturschock und habe auch für sehr, sehr viele Irritationen gesorgt, weil die das durch meinen Vater ganz anders gewohnt waren und dann damit leben mussten, dass sie einen Chef haben, der denen keine Antworten gibt. Weil ich ihnen gesagt habe, wer antwortet, übernimmt Verantwortung. Und ich nehme dir diese Verantwortung in deinem Handlungsrahmen nicht ab. Also wirst du gefälligst die Antworten geben und nicht ich. Das hat sehr irritiert.
Wart ihr noch zusammen in der Firma, dein Vater und du?
Ja, ja, 4 Jahre. Das war eine spannende Phase. Und es gibt vieles, wo ich mich sehr negativ über meinen Vater äußere. Und es gibt aber genauso viel, wo ich mich sehr, sehr positiv über ihn äußere. Und wir sind miteinander, also er lebt noch und ich freue mich sehr darüber. Wir sind richtig gut miteinander. Also wir haben immer sehr gut trennen können, die Geschäftsführerrolle, die gegenseitige und die Vater-Sohn-Rolle. Auch wichtig im Generationswechsel, das miteinander klar zu haben. Also in meinem Büro steht ein runder Tisch mit 4 Stühlen. Und einer war der Senior-Geschäftsführer, einer der Vater, einer der Junior-Geschäftsführer, einer der Sohn. Und wir haben, wenn wir uns unterhalten haben, diese 4 Stühle benutzt, um jeweils klar zu signalisieren und auch für uns zu klären, auf welchem Stuhl sitze ich eigentlich gerade? Wer bin ich denn jetzt gerade, wenn ich den Mund aufmache? Oder aber auch dem anderen zu sagen, du, warte, setz dich um, du redest gerade in einer anderen Rolle. Das hat geholfen.
Ja. Super Idee, ja, ja, ja. Ich finde, dass Unternehmerfamilien sich dann unterschiedlich ansprechen. Also wenn sie die Mutter meinen, sagen sie Mama. Und wenn sie die Geschäftsführerin meinen, sagen sie Agathe. Ja, das ist auch so.
Ja, auch das hilft, genau. Ja.
Aber das ist natürlich, weil diese Rollenkonfusion ist überall Thema. Und ich nenne das dann immer, es geht um eine Professionalisierung der Kommunikation in Unternehmerfamilien. Dieses alles ja. ist eins, ist ganz schwierig. Und da muss man gut gucken, dass keine Rolle Schaden leidet.
Ja. Ja, und das ist ja noch komplexer, denn was viele im Rahmen von Nachfolgen nicht erkennen, ist die große Differenz, den Unterschied zwischen der Geschäftsführer- und der Gesellschafterrolle. Weil das oft der geschäftsführende Gesellschafter oder die geschäftsführende Gesellschafterin ist, wird auch das nicht auseinandergehalten. Also im Kern sind es 6 Rollen, die da im Raum sind, nur weil Vater und Sohn zufällig im selben Raum sind. So, das muss man sich alles vor Augen führen und dann kann man den Dialog auch sauber entflechten. Aber das ist nicht so einfach, wie es gerade klingt, weil wir natürlich auch oft nicht bewusst haben, in welcher Rolle bin ich da eigentlich gerade. Und welche Rolle von außen hat er eigentlich gerade, welche Rolle in mir verletzt? Und wer ist da angesprochen? Und mein Vater war in der Geschäftsführerrolle unfassbar, weil er sich eigentlich schon in der aktiven gemeinsamen Geschäftsführung komplett auf die Gesellschafterrolle zurückgezogen hat und nach innen wie nach außen allen klar gemacht hat, das da, der Junior da, das ist der Chef. Wenn du irgendwas von mir wissen willst, frag den Chef und zeig auf mich. Ein großes Kino, unfassbar stark. Gleichzeitig in der Vater-Sohn-Beziehung, weil ich sehr viel näher an meiner Mutter aufgewachsen bin und von dem Krieg zwischen meinen Eltern habe ich schon erzählt, also gehörte ich eigentlich in Feindesland. Ne? Ich war für ihn auch so ein Stück Spion. So. Und natürlich auch von der anderen Feindeskultur verweichlicht und nicht brauchbar, weil ich natürlich seinem Weltbild überhaupt nicht entsprochen habe. Also hat er mich immer, ich sag's mal ganz direkt, für ein Weichei gehalten, weil ich eine vergleichsweise offene und weiche und leichte Sprache habe und er dann durchaus auch so ein kleiner Choleriker sein kann. Und er hat in mir immer die Härte gesucht. So, nett, du musst doch mal. Und ich sage, nein, muss ich überhaupt nicht. Nur weil ich lauter rede, versteht mich niemand besser. So, das hat er aber nie verstanden. Bis zu dem Tag, wo er mich dermaßen provoziert hatte, da war er aus der Geschäftsführungsrolle schon raus, dass ich ihm am gleichen Tag das Büro entzogen habe. Er durfte den Generalschlüssel hier auf den Tisch legen. Ich habe ihm seinen Beratervertrag gestrichen und ihn quasi 3-Kant aus der Firma geschmissen. Und da hat er gemerkt, scheiße, der ist doch hart, der Bengel. Und das übrigens ohne ein hartes Wort. Und da hat er erst verstanden, okay, der weiß ganz genau, was der will und der ist sehr stark. Der macht das nur mit einer ganz weichen, freundlichen Sprache. Und das hat er da erst verstanden. Und danach ist dann tatsächlich auch erst dem Sohn gegenüber der Respekt gewachsen. Nachdem ich ihm also richtig einen verpasst habe. Aber er hat danach geschrien, was sollte ich machen?
Als wir vorhin miteinander gesprochen haben, habe ich mir schon so eine Definition aufgeschrieben. Es wird oft Klarheit mit Härte verwechselt oder Härte mit Klarheit. Das ist ja so ein wirklich anschauliches Beispiel dafür, dass Klarheit Härte sein kann, aber nicht sein muss und da eine gute Abgrenzung hinzubekommen und Lautstärke nicht unbedingt klar ist und eben nicht sein muss, wenn man an anderen Punkten eine klare Formulierung findet.
Ja, es geht, also die Sprache ist so unglaublich mächtig und die deutsche Sprache ist so wahnsinnig reich an Möglichkeiten. Ich brandmarke immer sogenannte Verpisserworte. Also wenn die Leute anfangen, im Konjunktiv zu reden. Also der schönste Satz ist, jemand müsste mal. Total toll, ne? Also soll jetzt oder soll nicht? Also machen oder lassen? Oder was meinst du mit müsste? Und wer ist jemand ganz genau, wenn es nicht du oder ich ist? Wer ist es denn bitte? Und wann genau ist mal? Also lass doch diese blödsinnige, butterweiche Sprache, die ausschließlich Unklarheiten hinterlässt. Also ich merke auch gar keine Worte mit Punkten drüber, also Buchstaben mit Punkte drüber. Die sind mir alle suspekt. Also alles, was Konjunktiv ist, ist Quatsch. Das können wir lassen. Das macht's auch nicht netter, sondern es macht's nur unklarer. Beim Konjunktiv ist unbestimmt. Machen oder lassen. Sag, was ist. Und das kann man aber ohne Aggression machen, ohne Übergriffigkeit. Auch da, ich schätze wahnsinnig, wir hatten auch im Eingangs ganz kurzer Stichwort der gewaltfreien Kommunikation. Wir haben da auch einen gemeinsamen Bekannten, der nach meiner Wahrnehmung ist der ein Großmeister in dem Thema. Und der ist für mich der erste Native Speaker in einer gewaltfreien Kommunikation. Anders kann ich das nicht sagen. Ich musste das mühsam lernen wie eine Fremdsprache. Der spricht das einfach so. Das ist irre. Und das aber, ne, die Ich-Botschaften setzen, über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse reden, das ist ja im Arbeitskontext alles vollkommen biber. Ist ja fast verboten. Man gilt ja als schwach, wenn man über seine Gefühle redet. Stark ist aber wirklich der, der Zugang zu seinen Gefühlen hat und ihnen Ausdruck verleihen kann. Und nur dann aus der Basis der festgestellten Gefühle und dargestellten Bedürfnisse kann ich den anderen, mit dem ich im Dialog bin, wirklich um etwas bitten. Und er kann verstehen, warum diese Bitte so wichtig ist. Und deswegen ist diese gewaltfreie Kommunikation für mich ein unglaubliches Geschenk.
Auf Ihrer Webseite haben Sie so 5 Themen umrissen, wo Sie sagen, ich davon ausgehe, darum stehen Sie da, dass Sie zentral sind. Und da ist das allererste Arbeitgeberattraktivität. Es ist ja, was meisten Unternehmer und Geschäftsführer im Moment umtreibt, ist, wie komme ich an die passenden Leute? Wie halte ich sie? Wie finde ich neue? Also Mitarbeiter als Kunde, das scheint ein ganz zentraler Punkt zu sein.
Ja, absolut. Also ich aus Blick des Unternehmers unterscheide ich verschiedene Arten von Kunden, die der Unternehmer oder das Unternehmen hat. Und das Unternehmen hat 2 Arten von Kunden. Das eine sind die, die wirklich unsere Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das ist so der klassische Kundenbegriff. Das andere sind unsere Mitarbeitenden, denen ich einen Arbeitsplatz anbiete wie ein Produkt. Und es ist witzigerweise ein Abo-Produkt. Also muss es jeden Tag aufs Neue überzeugen, denn sonst kündigt der mir sein Abo. So, also brauche ich. Ne? Und nichts ist schlimmer als ein Abo aus Gewohnheit, nur weil ich vergessen habe zu kündigen. Und auch solche Arbeitsverhältnisse gibt es. Aber wenn ich als Unternehmer auf die Arbeitsplätze gucke wie ein Produkt und mich frage, wie attraktiv ist denn dieses Produkt? Bin ich plötzlich bei dem, was ein Arbeitsplatz inhaltlich bietet, viel mehr als bei dem Preis, sprich dem Gehalt zu diesem Produkt. Wir fokussieren alle so sehr auf den Preis, also auf das, was es uns kostet und gar nicht so sehr auf den Nutzen, also das, was es uns inhaltlich bietet. Und ich habe hier alle Arbeitsplätze im Dialog mit den Mitarbeitenden betrachtet unter der Frage, wie ehrenamtstauglich ist dein Arbeitsplatz für dich? Also würdest du diesen Job, und zwar genau diesen Job, auch tun, wenn er nicht bezahlt werden würde? Wäre das dein Hobby oder würdest du dann was ganz anderes machen? Und das ist ein entscheidender Blickwinkel, da drauf zu gucken. Und dann sind wir bei dem Nutzen, den ein Arbeitsplatz stiftet. Und der ist mit dem Gehalt nicht zu verwechseln. Im Gegenteil, das Gehalt ist der Preis. Und wir sehen, dass Arbeitsplätze, die inhaltlich leer oder sogar hochtoxisch sind durch ihre Umgebungsbedingungen im Unternehmen, wie auch immer, die haben die höheren Gehälter. Warum? Weil das das Preisschild an diesem Arbeitsplatz ist. Das ist wie ein Ramschprodukt, was sehr billig draußen am Markt ist. So haben Arbeitsplätze, weil es eine um 180 Grad verdrehte Logik hat, sehr hohe Gehälter. Also nur weil ich ein hohes Gehalt bekomme, ist das noch lange kein geiler Arbeitsplatz, sondern das Gegenteil ist in der Regel der Fall. Und da steckt auch eine Marktlogik drin. Denn wenn der Arbeitsplatz aus sich selbst heraus attraktiver wäre, dann müsste ich nicht mit so einem hohen Gehalt locken, dass es überhaupt wehtut. Und jetzt gucken wir mal in die Arbeitsplätze, die nach innen hin aus ihrer Sinnhaftigkeit heraus befriedigen. Das ist bei Handwerkern so, weil sie jeden Tag sehen können, was sie geschaffen haben. Das ist in der Pflege so. Das ist in allen anderen Gesundheitsberufen so, weil sie jeden Tag sehen, aber auch in, ich sag mal, in Erziehungsberufen und eben sie sehen jeden Tag, was sie da Gutes erreichen, welche Wirkung sie entfalten. Und das befriedigt die eigenen Bedürfnisse, der Blick auf die Wirksamkeit, die Sinnhaftigkeit dahinter. Und dementsprechend beschissen sind diese Berufe leider auch bezahlt. Das hängt leider zusammen. Da muss man in Anführungsstrichen gar nicht so viel Geld aufwenden, weil es genug gibt, die das aus einer inneren Motivation heraus machen. Und es sind bezeichnenderweise, sind genau das auch die sogenannten systemrelevanten Berufe. Und da sieht man schon den Irrwitz. Ja, wir bezahlen, ich sag mal so, Börsenmakler, wo es der ganzen Welt scheißegal sein kann, ob der makelt oder nicht, denen bezahlen wir horrende Schwachsinnsgehälter. Und die, die wirklich die Gesellschaft hochhalten, die kriegen mal gerade ein Gehalt, dass sie einigermaßen klarkommen. Was für ein Unfug. Also da merken schon, da wohnt ein kleiner Sozi in dem Jungen.
Ja, es schreit ja im Moment danach, dass wir Wirtschaft und Leben miteinander neu denken müssen, dass wir neue Antworten drauf brauchen. Und so alle gleich ist keine Antwort, aber so weiter wie bisher ist eben auch keine. Und wir brauchen dann neue Modelle und erstmal neue Ideen, wie es gehen kann.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Was wäre, wenn es leichter wäre? Und ich habe mir erlaubt, das Radikale davor zu setzen. Denn es geht ja, eine wirklich, vom Wortsinn, dem Lateinischen her, Radius, also wirklich an der Wurzel, die Veränderung. Nicht nur ein bisschen anderer Farbanstrich, sondern wirklich eine radikale Veränderung. Wie nehmen Sie die Leute mit? Wie machen Sie das denen schmackhaft?
Also eine Veränderung durchzuführen, die für die, die Teil dieser Veränderung sind, nicht sinnhaft ist, also die für sie keine Verbesserung auf der Strecke bedeuten, ist ja Blödsinn an sich. Das wäre ja eine Veränderung rein um der Veränderung willen. Also muss ich doch gucken, wo liegt der Nutzen für die Betroffenen im Rahmen einer Veränderung? Und wenn ich diesen Nutzen nicht darstellen oder liefern kann, dann ist die Veränderung selbst Quatsch. Dann lasse ich sie besser. Wenn ich diesen Nutzen aber herausstellen und argumentieren und den Leuten nahebringen kann, dann muss ich nicht mehr viel tun, außer aus dem Weg gehen. Weil dann wollen die das ja. So, und wir begreifen Veränderungen wirklich immer so als Projekt von A nach B. Und das ist Blödsinn, weil es das so auf der Strecke nicht gibt. Und die Leute glauben immer, Veränderung ist sowas Böses, weil ihnen die von außen so aufgedrückt wird, ohne zu verstehen, Veränderung findet immer statt. Immer. Und ich kann aber entscheiden, welche Position ich im Rahmen der Veränderung annehme. Setze ich mich, wenn wir mal den Reisebus als Synonym nehmen, setze ich mich hinten in den Bus und bin Passagier und habe überhaupt keinen Einfluss auf das, was da passiert? Oder sitze ich vorne im Bus und bin der Steuermann und kann lenken? Und das ist ja schon die weit attraktivere Position. Ich für mich und mein Leben habe noch eine dritte Position entdeckt und die finde ich richtig geil. Ich baue die Straße. Das ist geil. Und das nennt man echte Innovationskraft. Also aus allem, was einen umgibt, etwas Neues schöpfen. Nimm die Steine, die da rumliegen und bau eine neue Straße. Mann, ist das stark. Und das macht Bock.
Klasse. Die Zusammenarbeit 360, ich vermute, dass die sehr eng mit den anderen Themen auch zusammenhängen. Vom Befehlsempfänger zum Entscheidungsträger. Dass da der Schlüssel liegt zu Veränderung, zu Führung und einer anderen Führungskultur. Aber wie macht man das? Viele wollen keine Verantwortung übernehmen. Wenn ich entscheide, muss ich Verantwortung übernehmen.
Ja, und das ist ein Ammenmärchen. dass sie keine Verantwortung übernehmen wollen, sondern sie haben mit der Übernahme von Verantwortung Negativerfahrungen gemacht und sie scheuen nicht die Verantwortung, sondern sie scheuen die Wiederholung der Negativerfahrung. Und das ist eine Frage, zu der Führung anders einladen kann, durch zum Beispiel eine veränderte Fehlerkultur, durch eine andere Sicht auf die Mächtigkeit der Stakeholder im Unternehmen. Ich schreibe gerade mein zweites Buch und das hat den Titel Die neuen Machthaber. Das wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Und das richtet sich wie kaum ein anderes Buch, genau, das richtet sich wie kaum ein anderes Buch an die Arbeitnehmer. An die richten sich selten Bücher. Also wenn, dann eher im Sinne von persönlicher Entwicklung als private Angelegenheit. Aber im Arbeitskontext werden Arbeitnehmer nicht angesprochen. Was haben wir? Wir haben da draußen einen Fachkräftemangel. Das gibt den Arbeitnehmenden eine ganz andere Machtposition. Und weil ihnen aber niemand sagt, was sie damit jetzt anfangen sollen, pubertieren sie rum. Und es endet oder mündet in so einer Sackgasse von, oh ja, ich kann es gerade fordern, also mehr Geld für weniger Arbeit. Und das ist zu kurz gesprungen. Wir richten damit unsere Volkswirtschaft zugrunde, wenn man das mal zu Ende dekliniert. Aber wenn wir feststellen, wie wir mit dem Machtwechsel vom Unternehmer und von der Führungskraft hin zum Arbeitnehmer, wie wir mit diesem Machtwechsel gestaltend und positiv umgehen können, dann erhalten wir eine vollkommen andere Arbeitswelt, die weit agiler, weit wertschöpfender und weit mehr Friede und Freude bringend ist als heute. So, und das steckt hinter dieser veränderten Zusammenarbeit. Also bewusst sehen und wollen, dass die Macht am Arbeitsmarkt längst beim Mitarbeiter angekommen ist und dass das gut ist und dass ich nicht als Unternehmer oder Führungskraft das zum Anlass nehmen sollte, alte Zeiten herbeizusehen. Nee, das war nämlich keine gute Situation. Wenn aber die Macht bei den Mitarbeitenden ist, dann kann auch ich als Führungskraft mit dieser Macht, die dort ist, etwas gestalten. Und das ist geil. Das ist gut, aber es verändert den ganzen Dialog, die ganze Art der Zusammenarbeit.
Sie haben einen Post, ich glaube auf LinkedIn, da wurden Sie auf einem Kran irgendwie, Sie stehen Kopf, also Sie hängen Kopf, so. Und der Post beschreibt, dass Sie den Einstellungsprozess auf den Kopf gestellt haben. Also es ist ja schon klasse und die Beschreibung, wie Sie das machen, ist ja auch großartig. Was mich interessiert, wie viele Initiativbewerbungen erhalten Sie? Sie sind ja irgendwo auf dem platten Land weit im Norden. Wohl jetzt nicht gerade, die Millionen drumherum wohnen, also wo es dann nochmal schwieriger ist, die richtigen Leute. Kriegen Sie Initiativbewerbungen? Ja. Und wenn ja, wie viele?
Also tatsächlich, wenn ich jetzt in der Begrifflichkeit scharf bin, kriegen wir gar keine Bewerbungen, sondern wir schicken Bewerbungen weg. Weil nach dieser Idee der umgedrehten Bewerbung sind ja der Bewerber in diesem Prozess gegenüber den neuen Machthabern, das sind ja wir als Firma. Ne? Und der Arbeitsplatz ist, wie gesagt, ein Angebot an diese und wir bewerben uns um deren Arbeitskraft. So, und auf die Webseite gehen ganz unterschiedlich. Also es unterliegt großen Schwankungen und großen Wellen. Ja, das muss man dazu sagen. Aber im langjährigen Durchschnitt würde ich sagen, werden so 1 bis 2 Mal die Woche wird so eine Bewerbung runtergeladen. Das ist richtig eine Bewerbungsmappe, ne? Wie man sich das klassisch als Arbeitnehmerbewerbung vorstellt, nur 100% gedreht auf den Arbeitgeber. Das heißt, da ist auch ein Lebenslauf der Firma drin und Arbeitnehmerzeugnisse, wie wir denn so als Arbeitgeber sind und all solche Dinge. Und wenn dem Leser das gefällt, dann ist da der Appell, wenn es cool findest, ruf mich an und das ist meine Telefonnummer. Und etwa die Hälfte derer, die sich das Ding runterladen, ruft auch tatsächlich an. Und von da an sind wir dann im Dialog. Dann lade ich auch zu einem Vorstellungsgespräch ein, mache deutlich, es ist mein Vorstellungsgespräch, also der mit dem Schweiß auf der Stirn bin ich, nicht mein Gegenüber. Und erläutere auch wieder ganze weitere Prozesse. Aber er ist konsequent um 180 Grad gedreht.
Klasse. Und das heißt, Sie haben immer genügend Menschen, die Sie brauchen, die bei Ihnen mitarbeiten. Wie ist das? Ist noch Luft nach oben?
Da ist immer Luft nach oben. Das hängt aber auch mit der Struktur im Handwerk zusammen, weil ein guter Handwerker verdient immer seine eigenen Brötchen. Insofern haben wir keine Stellenlogik, ne? So, oh, da haben wir eine Stelle frei und die muss besetzt werden oder so. Nee, wir suchen immer und wir stellen auch immer ein, und jetzt kommt ein entscheidender Satz, wir stellen jeden ein, der besser ist als die schlechtesten 3. Das Klingt sehr hart, ist aber sehr klar und es sagt deutlich, wir wachsen dadurch ständig, auch in unserer Entwicklung, in unserer Qualität als Mannschaft. Und wir haben inzwischen ein Niveau erreicht, dass es tatsächlich einen gewissen Anspruch braucht, bis man besser ist als die schlechtesten drei. Und das ist genau die Schwierigkeit, die uns im Augenblick im Wachstum ein bisschen hemmt. Also Interessenten rennen da draußen genügend rum, aber immer weniger, die das Grundniveau halten und leisten können.
Okay. Herr Barkhorn, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Welcher Weg ist Ihnen der liebste?
Das ist tatsächlich völlig egal. Ich reagiere auf alles. Also was schwierig ist, ist in den sozialen Medien, in den Kommentaren oder auch als Direktnachricht, mit Ausnahme von LinkedIn, weil das habe ich wirklich selbstständig im Blick. Der Rest läuft eben sehr stark über eine Agentur, sonst könnte ich die Frequenz da auch nicht leisten. Also wenn auf Facebook einer meint, in einem Kommentar zu schreiben, ruf mich mal an, das darf ich versprechen, das wird nichts. Insofern ist es tatsächlich sinnvoll, die Webseite oder LinkedIn zu nutzen. Und dann ist es wiederum egal, ob per Telefon, per Mail, völlig egal. Einfach ranrauschen, Visier hochklappen und wir lernen uns kennen.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Fülle an Inspirationen. Ich lasse Ihnen gerne das Schlusswort.
Es geht erstmal um eine grundlegende Offenheit. Also raus aus dieser gedachten Machtrolle und ich muss hier unangreifbar sein und alles unter Kontrolle haben und vollkommener Unfug. Unsere Aufgabe als Unternehmerin oder Unternehmer ist es, Menschen zur Höchstleistung zu inspirieren und zu befähigen und nicht dahin zu treiben. Ich bin hier ganz sicher kein Antreiber. Und ja, klar, wir haben uns auch im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, deswegen darf ich das vielleicht auch mal so offen ausdrücken. Wer da das Gefühl hat, oh shit, da habe ich noch Defizite, da darf und will ich noch was lernen, damit es auch für mich selber leichter wird, der darf gerne auf einen von uns beiden zukommen, denn ich schätze Sie da in Ihrer Arbeit genauso.
Ganz herzlichen Dank. Bis demnächst. Ciao.
Tschüss.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenfreies Booklet, der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge, ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und deine Fragen zur Nachfolge und im Generationswechsel? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich lese sie auf jeden Fall, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Unternehmensnachfolge mit System wieder mit dabei bist.